Kommen wir zum letzten Vortrag dieser Konferenz. Kein Bedauern, okay. Wir wollten nach Hause. Ja, okay. Nochmal, okay, ja. Ihr seid noch wach, gut. Ja. Kommen wir zum letzten Vortrag dieser Konferenz. Sehr gut. Er heißt Die Kultur des nächsten Schrittes. Das ist ein Begriff, den ich von Lothar Kraus habe. Lothar Kraus ist Pastor einer Gemeinde in Gifhorn, irgendwo zwischen Braunschweig und Hannover, da in der Ecke, in der Nähe von Wolfsburg. Und diese Kultur des nächsten Schrittes begeistert mich. Und ich glaube, es ist ein gutes Thema, auch am Ende einer Konferenz. Oder auch in jedem Gottesdienst. Also falls du nicht bei der Konferenz dabei warst, tut es mir echt leid für dich. Dann musst du dir die Vorträge besorgen und nochmal nachhören. Aber immerhin kriegst du jetzt die Predigt noch mit. Das ist ja auch ein kleiner Trost vielleicht, hoffe ich mal. Die Kultur des nächsten Schrittes. Ich möchte einsteigen mit einem Zitat. Das ist mir vor 3-4 Tagen in den Sinn gekommen, als ich beim Wandern war. Und ich fand es so gut, dass ich dachte, das muss ich hier einbauen. Also, das Zitat heißt folgendes. Ein Ziel, das dich nichts kostet, ist kein Ziel. Ja? Ein Ziel, das dich nichts kostet, ist kein Ziel. Ja, das Ziel Jesu war, den Weg zum Vater frei zu machen. Was hat es ihn gekostet? Sein Leben, sein Gehorsam, seine Hingabe, seine Liebe und zwar alles. Ich breche das mal runter aus dem Geistlichen ins Natürliche. Wenn dein Ziel ist, dass du dein Schlafzimmer endlich mal neu streichst, ja, dann kannst du natürlich von einem Baumarkt zum nächsten gehen, dir eine Farbpalette nach der anderen angucken, dir überlegen, was für Pastelltöne oder eher dunkle oder helle oder was auch immer oder ganz neu gemischt und heftest die in einem Ordner ab. Aber dein Schlafzimmer ist nicht gestrichen. Wenn du wirklich willst, dass dein Schlafzimmer gestrichen wird, dann kostet dich das was. Dann musst du erstmal aufräumen vielleicht. Ja, also vorm Streichen, das ist ganz sinnvoll. Ja, mal die Spinnenweben weg und so. Ja. Und vielleicht alles ein bisschen zusammenräumen, rausräumen, vielleicht auch entmüllen. Dann musst du es irgendwie abdecken. Dann musst du also mindestens mal zum Baumarkt und dir so eine Folie besorgen. Dann musst du es sinnvollerweise auch abkleben mit einem guten Malerkrepp. Mein Tipp, ja, nehmt nicht ein billiges, nehmt ein gutes von der Firma mit 4 Buchstaben. So, und wenn ihr das habt, jetzt rätseln alle, ja, ich sag's nicht, nein. Also, ist eine Hamburger Firma, das stimmt, ja, aber genau genommen ist sie nicht aus Hamburg, sondern aus Ahrensburg. Das muss man nochmal besagen, es ist nicht ganz Hamburg, glaube ich, ne? Oder? Ja, gut. Aber zurück zum Punkt. Sie könnte auch aus München sein, aber das ist trotzdem ein gutes Malerkrepp. Okay, also. Ihr braucht Farbe, ihr braucht Pinsel, ihr braucht irgendwelche Sachen, ne, damit es irgendwie schön wird. Vielleicht auch eine neue Lampe, ja, damit die Schönheit auch erstrahlen kann. Also es kostet euch was. Und dann müsst ihr euch in der Regel, schätze ich mal, 2 Tage dafür reservieren. Erstmal das Aufräumen, das Abkleben, der erste Anstrich trocknen lassen, nächsten Tag der zweite Anstrich, vielleicht noch einen dritten. Ja, und dann wieder alles rückgängig machen. Ein Ziel, das dich nichts kostet, ist kein Ziel. Und wisst ihr, was die Tragik ist? Eine der größten Tragiken des menschlichen Lebens aus meiner Sicht, wenn Menschen irgendwann sterben und im Prinzip festgestellt werden muss, diese Person hat ihre Ziele nie erreicht. Sie hat immer im Wollen gelebt, im Wunsch. So nach dem Motto, nicht hupen, Fahrer träumt von Eintracht Frankfurt, ja, oder Darmstadt oder Mainz. HSV, ja gut, ah, wir haben gewonnen gegen Köln. Ne? Das bin ich dankbar für. Manchmal sind die letzten Minuten doch entscheidend für so ein Spiel. Also, aber zurück zum Punkt. Du kannst so sehr im Wollen, im Wunsch leben, dass du fast schon denkst, du wärst schon da. Ja? Du kannst zum Beispiel, wenn dich interessiert so ein Land, wo du unbedingt mal hin willst, du kannst Reiseführer drüber legen, Wikipedia-Artikel, ja, Bücher dir besorgen von irgendwelchen Leuten, die da waren. Und wenn einer kommt und sagt, ja, ich bin da auch schon gewesen, kannst du voll mitreden. Sagen, wow, ja, und dann die Straße und da und ach, das Hotel. Und der andere denkt, du warst schon da. Dabei warst du noch nie da. Es gibt im Griechischen zwei Begriffe für Leben. Das eine ist Bios, ja, also nicht vom Computer, sondern Bios ist wie Biologie, ja, das geht ums Leben an sich. Und dann gibt es aber Zoe. Zoe ist das Leben, das Gott schenkt, das Leben, das Fülle bedeutet. Wenn Jesus sagt in Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, dann redet er nicht von Bios, dann redet er von Zoe. Was meine ich damit? Überleg mal, wie die meisten deiner Mitmenschen ihr Leben gestalten. Also, ich karikiere etwas. Es ist geklaut aus einem Buch, das im September auch auf Deutsch erscheint, von Dave Ferguson. Also, du stehst morgens auf, gehst aus deinem alten gleichen Bett raus ins alte gleiche Bad und putzt dir mit der alten gleichen Zahnbürste deine alten gleichen Zähne. Du nimmst die alte gleiche Tube Gel, machst dich ein bisschen hübsch und gehst in deine alte gleiche Küche. Vielleicht küsst du zwischendurch. Das ist, also, ja, nach dem Zähneputzen, ja, also, das ist aus dem Buch, nicht von mir, ja, vielleicht küsst du zwischendurch deine alte gleiche Frau, ja, und gehst also deine alte gleiche Küche und machst dir mit der alten gleichen Kaffeemaschine einen alten gleichen Kaffee mit der alten gleichen Milch, die du gestern schon hattest, aber die war noch offen. Ja, und so weiter. Du gehst in dein altes gleiches Auto und fährst zu deiner alten gleichen Arbeit, sitzt an deinem alten gleichen Schreibtisch mit den alten gleichen Kollegen, hast du Mittag und isst das alte gleiche Mittagessen aus der Kantine und so weiter und so fort, bis du irgendwann wieder abends müde in dein altes gleiches Bett gehst. Das ist Bios. Ja? Das ist noch nicht wirklich Leben. Das ist Vegetieren. Ich glaube, wozu Gott uns herausfordern will, ist zu entdecken, was das Leben in Christus wirklich bedeutet. Nämlich nicht nur zu vegetieren, so auf dieser Ebene. Das ist ein reines Leben in der Horizontal. Sondern zu entdecken, das Leben hat doch eine vertikale Komponente. Es gibt einen Schöpfer des Universums und der will mit mir reden und ich darf mit ihm reden. Und das ist ja der Hammer. Und wenn ich jetzt unterwegs bin in meinem alten gleichen Leben, ist es im Prinzip nicht alt und gleich, weil dieser Gott in mein Leben redet, weil er etwas zu sagen hat, weil er es auf einmal hell macht. Ja, Jesus, was sagt er? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht umhertappen in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Ein Christ kann anders leben, weil Jesus in ihm ist. Und manchmal, wenn man so ein paar Jahrzehnte Christ ist, dann könnte man diese Wahrheiten etwas verdrängen. Und du steigst in dein altes gleiches Auto nach dem alten gleichen Gottesdienst und fährst in dein altes gleiches Zuhause. Vergiss nicht, dass das Leben auch eine vertikale Komponente hat. Ich habe gestern schon gesagt, die Reformation, wenn man sie runterbrechen will, ist im Prinzip eine konsequente Abfolge von einzelnen Schritten. Ja? Irgendwann hat Luther mal da was an die Kirchentür genagelt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er es wirklich gemacht hat. So, mehr wissen wir nicht, es gibt keine Videodokumentation, es gibt keine Fotos davon, ja, keiner von uns war dabei, ist auch gut so, sonst wären wir ein bisschen alt. Ja, so, alles gut. Und dann ist er aber weitergegangen, er hat über diese Thesen diskutiert und auch vorher waren ja einige Schritte. Ich meine, 95 Thesen schreibst du nicht einfach mal so. Da musst du dir vorher mal ein paar Gedanken drüber machen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen zu einer Kultur des nächsten Schrittes. Und das ist tief biblisch. Überlegt mal, wer geht den nächsten Schritt? Immer wieder gehen Menschen den nächsten Schritt. Ob das ein Abraham ist, den Gott rausruft. Gott sagt zu Abraham, also eigentlich hieß er noch Abram, aber nennen wir ihn mal Abraham, weil er so bekannt ist. Er sagt zu Abraham, komm in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nimm alles mit. So, also nochmal, Abraham hat Vieh, hat Diener, hat ein ganzes Haus wahrscheinlich voll mit Zeug und Gott sagt, ich will dich führen, raus aus all dem. So weit, so gut. Aber Gott sagt nicht, wohin? Er sagt, ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja toll, ist es da warm oder kalt? Gibt es da Wasser oder nicht? Ich meine, man darf nicht vergessen, Abraham stammt aus Ur in Chaldea. Da hatte man schon zu seiner Zeit, schon vor seiner Zeit, schon 500 Jahre vor seiner Zeit, hatte man fließendes Wasser im Bad. Auch für das kleine und große Geschäft. Das war 2500 vor Christus schon richtig cool, wenn man bedenkt, dass im Mittelalter unsere Leute noch, ne, kein fließendes Wasser hatten, ja, im Bad. So, mehr sage ich dazu nicht. Ihr könnt auf mittelalterliche Burgen gehen, jetzt ist ja hier genug, und feststellen, das war nicht so. Ja, und dann sagt Gott, ich will dich hier rausführen. Versteht ihr, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, aus einer Situation rauszugehen, von der du weißt, oh, das ist aber eigentlich ganz schön hier. Und dann nicht mal mehr zu hören, wo es hingeht. Ich meine, wenn es da besser ist, so Südseeinsel oder so, okay, lass uns drüber reden, ja. Das Wetter ist okay, die Palmen sind schön, ja, Kokosnüsse sind auch ganz nett. Das kann ich mir vorstellen. Okay, Herr, nein, er sagt nicht, wohin, er sagt, komm. Und es musste ihm klar sein, wenn ich jetzt den ersten Schritt tue, dann kann ich erstens nicht mehr zurück und zweitens, ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht. Und du kannst die ganze Bibel aufmachen. Ich habe nochmal hier einen weiteren Text euch mitgebracht. Das ist jetzt hier aus dem Josua 3, 15 und 16. Ich lese das mal vor. Und als die Träger der Lade, das ist die Bundeslade, an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, das Wasser berührten. Der erste Schritt. Der Jordan aber war während der ganzen Erntezeit über alle Ufer getreten. Da blieben die Fluten des Jordan stehen. Das von oben herabkommende Wasser stand wie ein Wall in weiter Entfernung bei der Stadt Adam, die in der Nähe von Zaretan liegt. Die zum Meer der Araber, zum Salzmeer hinabfließenden Fluten dagegen liefen vollständig ab und das Volk zog Jericho gegenüber durch den Jordan. Es erinnert ein bisschen an Schilfmeer. Ist aber ein bisschen anders, weil hier hast du nicht einen Stab und sagst, boah, pff, ja, sondern in dem Moment, wo ihr mit der Bundeslade als Priester vorangeht und die Füße ins Wasser haltet, geht's los. Naja, was, ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt Priester bist, ne, und ganz vorne stehst, was soll ich machen? Ey, hallo, das ist gerade über die Ufer getreten, das ist ein richtig dickes Ding. Wir reden nicht über die Lahn, ja. Wir reden über den Jordan. Ja? Der ist richtig, wenn der über die Wasser getreten ist, reden wir hier über so ein Ding, das ist 1 Kilometer breit. Okay? Ist ein bisschen größer. Und da brauchst du schon Mut, ins Wasser zu treten und zu glauben, jetzt kommen wir da irgendwie durch. Weil rein menschlich gesehen kommst du da nicht durch. Da gehst du auch nicht rein. Und so ist es manchmal. Mit einfach dem nächsten Schritt, den Gott von uns, von dir und von mir erwartet und sagt, gehen. Petrus, ja, Jesus kommt übers Wasser. Petrus, der mit der großen Klappe sieht, wow, wie cool ist das denn, auf dem Wasser laufen? Nicht schlecht, ja. Und er sagt, Herr, wenn du mich rufst, komm ich raus. Also er hat sich ein bisschen abgesichert, ne, nach dem Motto, ich glaube ja, dass du das kannst, aber wenn du mich rufst, dann komme ich auch so. Ja, dann muss er aber auch den ersten Schritt gehen. Ja, und interessant ist ja, dass er die ersten Schritte auch schafft. Er geht übers Wasser, Jesus entgegen. Dann achtet er auf die Wellen und guckt nicht mehr auf den Herrn. Deswegen geht er unter. Aber Jesus ist gnädig und zieht ihn wieder hoch. Übrigens, auf dem Wasser laufen und jemanden hochziehen, das ist noch cooler. Ja? Jesus geht nicht unter. Versteht ihr? Das ist fast ein geistliches Prinzip, den ersten Schritt oder den nächsten Schritt zu gehen. Und nicht stehen zu bleiben im gleichen alten Leben. Sondern zu sagen, ich will mich wagen auf neues Land. Ich will mich wagen, ja? Nehmt ein das gute Land, das Gott euch gibt, hat ja damit zu tun, dass ich mich bewege. Ja? Ich kann kein Land einnehmen, wenn ich in meinem Sofa sitze. Das funktioniert nicht. Ich muss mich bewegen. Und ich möchte euch so ein bisschen herausfordern, für euch zu überlegen, was könnten denn die Dinge sein, in denen du dich bewegen kannst. Ich habe mal ein paar Beispiele einfach mitgebracht. Ja, was ist dein nächster Schritt? Persönlich. Ja, ganz persönlich. Nur für dich, wenn du ganz alleine bist, ja, und über dich selbst nachdenkst. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen hart, aber es sind gute Zeiten eigentlich. Ja? Und mal drüber nachdenkst, was, wenn ich so ganz persönlich nur bei mir bin, ja, ohne meine Kinder, ohne meinen Partner, ohne meinen Job, ohne mein selbes, gleiches, altes Auto. So, was ist mein nächster persönlicher Schritt? Formulier ihn doch mal. Oder geistlich. Ja? Gibt es irgendwas, wo ich vielleicht auch in meinem geistlichen Leben was verloren habe? Wisst ihr, es ist ja gar nicht schlimm. Schlimm ist, wenn man das realisiert und nichts tut. Wenn man dann weiter trottet im selben alten geistlichen Leben oder auch im selben alten geistlichen Tod, trottet man weiter. Und dann zu sagen, ja, eigentlich müsste ich mal wieder anfangen, Bibel zu lesen. Sag ich, sehr schön. Jetzt nimm den Konjunktiv raus und sag, ich werde anfangen, Bibel zu lesen. Ein Ziel ist eine Formulierung, die deutlich macht, was du tust und nicht nur, was du willst. Zu sagen, okay, dann möchte ich also den ersten Schritt formulieren. Den ersten Schritt. Und der wäre, kauf dir eine Bibel, sorg sie dir, hol dir was oder einen Leseplan. Es gibt Apps, alles Mögliche. Und schlag sie auf am ersten Tag. Wenn du noch nie Bibel gelesen hast, fang mit dem Johannesevangelium an und nicht im ersten Mose. Kleiner Tipp von mir. Ja? Weil spätestens beim dritten Mose, jo. Übrigens, vierter Mose, Alex, ist gar nicht so schlimm. Ich schreibe da einen Kommentar drüber. Ne? Also es gibt auch eine Menge tolle Sachen drin. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Nicht für heute. Ja, für die Vorrede von meinem Kommentar. Ja, die wird besonders hart. was ist dein nächster Schritt in deiner Ehe? Ja? Ich habe das vorhin so humorvoll gesagt, dieselbe gleiche Frau, dieselbe alte Frau, wie auch immer, zu küssen oder denselben alten Mann, ja gut, danke, ja, für den Hinweis, ja, der auch nicht mehr so aussieht wie vor 20 Jahren, so und, aber was ist der nächste Schritt, wie ist eine Beziehung, lebt davon, dass man sich auch ein bisschen bewegt. Ja, wenn sich Männlein und Weiblein immer mehr anpassen, dass man denkt, die haben den gleichen Friseur, den gleichen Optiker oder überhaupt, ja, dann ist das ein bisschen komisch. Ja? Von daher, was ist der nächste Schritt? Was könnte man auch mal machen? Was haben wir eigentlich früher gemacht, ja, als wir so Zeit hatten oder so? Ja? Und dann zu sagen, das könnte ich ja eigentlich jetzt auch mal machen. Ganz ehrlich, einmal im Monat ausgehen. Ja? Und das muss ja jetzt nicht sein, dass man sonst was macht im Vier-Sterne-Hotel. Es kann ja einfach sein, Händchen haltend an der schönen Lahn langlaufen. Die ist ja schön, ja. Die ist nur im Vergleich zum Jordan, wenn er über die Ufer tritt, ein bisschen klein. Das ist alles, ja. Die Lahn ist schön. So. Und dann mal langlaufen, ja. So vielleicht sogar beim Sonnenschein oder so. Wie einfach schön, ja. Und oder durch die Altstadt laufen von Wetzlar oder keine Ahnung, wo du herkommst, ja. Siegen oder Frankfurt oder Marburg. Läufst da durch mit deiner Frau an der Hand oder mit deinem Mann an der Hand, je nachdem. Und ihr habt Spaß. Ja, das ist doch mal schön. Das wäre ein konkreter nächster Schritt. Oder in deiner Familie, ja, wie viel Zeit verbringst du mit deinen Kindern? Wisst ihr, irgendwann sind sie groß. Ja, und dann denkt man, ach, hätte ich doch. Der coole Trick ist, wenn deine Kinder noch nicht aus dem Haus sind, dann kannst du noch. Ja, dann hättest du nicht noch, sondern du kannst noch. Also mach's doch. Ja, was wären da die Prioritäten? Was würde ich mir, das ist eine gute Frage, was würde ich mir von meinem Vater gewünscht haben, was er nie gemacht hat? Oder von meiner Mutter? Dann mach das doch. Ja? Ist ein guter Hinweis und bestimmt in der Regel auch gar nicht so verkehrt. Oder gemeindlich, hast du einen nächsten Schritt in der Gemeinde oder bist du hier nur die Nummer 0815, die immer hinten rechts in der vierten Reihe auf dem Platz sitzt. Übrigens, ein Freund von mir war letztens in Siegen in einer Gemeinde, das ist kein Scherz, kam dahin, hat sich hingesetzt, das war eine Gemeinde, setzte sich halt hin und wollte einfach sitzen und da kam einer auf ihn zu, meinte, Entschuldigung, das ist mein Platz. Wirklich. Das habe ich meinem anderen Freund erzählt, der ist charismatischer Methodist, ja. Und der hat mir gesagt, ich kenne noch eine Steigerung davon. Dachte ich, ja, jetzt erzähl mal, das will ich auch gerne wissen, ja. Meinte, ein Freund von ihm war in einer Kirche mit Bänken, ja, und von 180 Plätzen waren vielleicht 35 besetzt. Und dann kam einer auf ihn zu und meinte, Entschuldigung, du sitzt auf meinem Platz. So, dann hat er sich umgesetzt, da kam der Nächste, meinte, Entschuldigung, du sitzt auf meinem Platz. Und ohne Mist, da kam der Nächste und sagte, Entschuldigung, du sitzt auf meinem Platz. Er dachte, was mache ich eigentlich hier? Ja? Also bitte den Satz, Entschuldigung, du sitzt auf meinem Platz, den müsst ihr streichen aus eurem Repertoire, das geht einfach gar nicht. Ja? Und wenn es dein Platz ist, freu dich doch, dass jemand anderes drauf sitzt. Ja? Das ist doch auch mal ganz nett. Okay, gut. Vielleicht gibt es ja auch Schritte für dich gemeindlich, wo du eigentlich merkst, ich habe im Prinzip eine Berufung. Und nun möchte ich euch mal was erzählen. Wenn jemand eine Berufung verspürt, dann kann er da auch erste Schritte gehen. Ja? Ein kleiner Tipp, wenn du die Berufung verspürst, der große Prediger zu werden, dann geh erstmal zum Christoph ins Predigerseminar und hör mal zu und guck mal, ob du so kleine Schritte gehen kannst. Man fängt nicht hier oben an. Oder wenn deine Berufung ist, oh, ich bin der Hammer-Lobpreisleiter, das merkt nur keiner, selbst in meinem Hauskreis, ja, es kriegt keiner mit, dass ich singen kann. Da würde ich sagen, ja, das könnte sein, dass die Berufung vielleicht doch woanders liegt. Ja, also nur so, ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen, es gibt Leute, die singen falsch und die kriegen das gar nicht mit. Ja, weil die singen so laut falsch, dass man denkt, eigentlich müssten sie das doch hören, aber sie hören es nicht. Ist gar nicht schlimm, man kann den Herrn in den schiefsten Tönen preisen, der kriegt es irgendwie hin, dass es für ihn ein Wohlklang ist, aber für die anderen im Hauskreis oder in der Gemeinde ist das nicht unbedingt immer so geeignet. Ja? Und da muss man einfach ein bisschen Demut auch mal haben, zu sagen, okay, wenn die anderen alle sagen, ich kann das nicht, vielleicht ist ja doch was dran. Ja, vielleicht ist ja doch irgendwie eine Kleinigkeit dran. Also von daher, so, und wisst ihr, so eine Gemeinde ist eine heilsame Gemeinschaft, wo man Dinge auch mal ausprobieren kann. Ja, und wenn du dann sagst, ich könnte eine prophetische Gabe haben, ganz einfach, the proof of the pudding is in the eating. Also, ob der Nachtisch schmeckt oder nicht, weißt du eigentlich erst, wenn du ihn gegessen hast. Ja? Vorher kannst du dir angucken, kannst sagen, oh, die Konsistenz ist okay, der Duft ist in Ordnung und ja, so eine leicht karamellige Note, das könnte gut schmecken, aber eigentlich weißt du es erst, wenn du es gegessen hast. So. Das ist ganz wichtig. Und die Gemeinde ist praktisch ein Raum, in dem wir uns entfalten können. Und wenn du denkst, aber mich entfaltet hier keiner, ja, das kann ja sein. Dann überleg doch, was dein nächster Schritt sein könnte, dich zu entfalten und warte nicht, dass andere dich entfalten. Ja, es gibt so, früher, kennt ihr noch Nick Knatterton? Wer von euch kennt Nick Knatterton? Ja, ich merke schon, ihr seid auch schon, ja, ich bin auch schon über 40, gell? Ja, so. Bei Nick Knatterton gab es immer diese Starlet, das wollte immer entdeckt werden, ja, diese, ja, ich wollte entdeckt werden für den Film und so, ja, die wurden aber nie richtig entdeckt und, es gibt so Leute, die wollen dauernd entdeckt werden, aber die machen nichts dafür, ja? Wenn ich entdeckt werden will von jemandem, der mich filmt, dann muss ich mal vielleicht mal ein paar Leute kennenlernen, die in der Filmindustrie sind, ja? Das ist ganz einfach. Ich kann nicht einfach in Wetzlar warten, bis mal einer vorbeikommt. Wobei ihr da Filme habt in der Gemeinde, so ist es ja nicht, aber trotzdem, so entdeckt werden, da muss, also geh doch mal einen Schritt, anstatt zu warten, dass alle anderen auf dich zukommen. Das gleiche gilt im Beruf, ja? Der gleiche alte Beruf. Wie viele Leute kenne ich, gerade Männer, denen geht ihr Beruf so auf den Sack. Entschuldigung, das muss mal gesagt werden. Und das ist so blöd. Und es erfüllt mich überhaupt gar nicht. Aber sie kriegen nicht den Hintern hoch zu sagen, dann suche ich mir was Neues. Ich sage, ja, gut. Du musst nicht dein Leben lang morgens denken, ich will das nicht. Du kannst auch sagen, ich mach's anders. Vielleicht verdienst du weniger, Vielleicht wird es auch ein bisschen risikoreich. Vielleicht brauchst du dann wirklich mal der Herr, der dir hilft und nicht nur du selbst, der dein Geld verdient. Ja, möglicherweise. Aber dann geh doch den Schritt und sag, ich mach's jetzt anders. Wisst ihr, was mich manchmal nervt? So Leute in der Midlife-Crisis, dann die gehen Schritte. Nur dummerweise sind das häufig Schritte in die völlig verkehrte Richtung. Ja, wo ich denke, sag mal, wer hat dich denn beraten? Ja, niemand. Ja, das ist echt schlecht. Ja, dann will man sich selbst verwirklichen und die machen den größten Mist, wo du denkst, sag mal, dein Kopf hast du irgendwie ausgeschaltet oder was? Das geht doch nicht. Ja, lernt rechtzeitig die Kunst der nächsten Schritte. Und ich kann dir eins sagen, wenn du so ein paar Schritte gegangen bist und zurückblickst, das erfüllt dich mit Freude und mit Stolz, weil du merkst, ey, es bewegt sich was in meinem gleichen alten Leben. Da geht was. Das macht ja Spaß. Es bewegt sich was. Nicht immer ist es einfach. Manchmal sind es auch Schritte in Unsicherheit. Manche Schritte erweisen sich auch nach einiger Zeit als eine Sackgasse. Und was macht man in der Sackgasse? Umkehren. Ja, ganz einfach. Ja, der Weg nach hinten ist immer frei. Ich kann wieder zurück. Das ist natürlich blöd, an die gleiche Kreuzung, an die gleiche alte Kreuzung, ja, zu kommen, zu sagen, hier war ich schon mal. Aber wenn du an der Kreuzung bist, kannst du einen neuen Weg einschlagen. Das ist so der Punkt. Ja, das kannst du nicht, wenn du in der Sackgasse drin hängst und denkst, hey, hier ist eine Wand. Ich habe den Free-Climbing-Kurs nicht gemacht. Was mache ich denn jetzt? Ja, so. Und dann zu sagen, ey, kehr doch einfach um. Ja, das ist doch gar nicht so schwer. Es erfordert ein bisschen Demut, ja, aber es geht. Dies gesagt habend, komme ich noch zu vier kleinen Pünktelchen, die ungefähr 6,5 Minuten dauern. Keine Sorge, es wird nicht zu lang. Aber mir war es wichtig, dass ihr versteht, der nächste Schritt ist für uns alle, okay? Ja? Ihr könnt euch alle 6 Bereiche nehmen oder einfach nur 1 oder 2, aber fangt bitte an damit. Ich möchte gerne im nächsten Jahr bei der Anstra-Konferenz ein paar Zeugnisse hören von Menschen, die sagen, ich bin Schritte gegangen. Ja? Weil das motiviert auch die anderen zu sagen, ey, wenn der das kann, dann könnte ich das ja vielleicht auch. Ja? Wir brauchen manchmal Leute, die uns vorangehen, so wie Martin Luther ein Vorläufer war. Wir brauchen Leute, die uns vorangehen, denen wir dann folgen können. Das ist immer ganz gut. Okay, 4 kleine Pünktchen, einfach zu der Frage, ein bisschen Vision, jetzt von der Anstra-Kirche her gedacht, von den Gemeinden her gedacht, also eher so Gemeinde- und Kirchenlevel mal ein bisschen angeguckt. Es sind 4 Worte, die mit Multi anfangen und es ist nicht Multivitaminsaft, ja, sondern es sind 4 Worte, die mit Multi anfangen. Das erste ist multiplikativ. Ich glaube, dass Gott möchte, dass sich durch uns Leben, und zwar nicht, also Bios-Leben ist auch okay, ja, aber auch Zoe-Leben multipliziert. Seid fruchtbar und mehret euch. Ja, im Bios-Bereich sind wir als Menschheit da ziemlich gut, ja, jetzt bei knapp 8 Milliarden. Im Zoe-Bereich würde ich sagen, sind wir noch ein bisschen ausbaufähig. Und die Idee ist, dass wir anfangen zu überlegen, wie kann auch unsere Gemeinde eine Gemeinde sein, in der wir multiplikativ arbeiten. Also nicht, die Pastoren sind der Flaschenhals, wo alles durch muss und die kümmern sich ja drum. Übrigens, die werden dafür ja auch bezahlt, Klammer auf, aber eigentlich müssen sie viel besser bezahlt werden, Klammer zu. So, und das geht ja in keiner Firma. Stell dir eine Firma vor, wo alles über dem Schreibtisch vom Chef muss. Ganz ehrlich, das ist der Tod im Topf. Entweder kommt er in Burnout, ja, oder alle 3 Jahre wird eben neuer Chef dahingesetzt, vor länger hält es keiner aus. Aber die Firma wird sich nicht wirklich entwickeln können, wenn nicht Einzelleute freigesetzt werden, total in ihre Gaben zu spielen. Und der Chef auch in seine Gaben spielen kann. Wie schön wäre eine Gemeinde, in der die Pastoren einfach nur das machen, wozu sie berufen sind. Ja? Es ist leider Seltenheit in unserem Land. Weil als Pastor musst du heutzutage auch Fundraiser sein, Manager, Ermutiger, Coach, Mentor, ja, von Predigen habe ich doch gar nichts gesagt. Das kann keiner. Und wenn du einen findest, dann musst du ihn vor sich selbst schützen. Wir brauchen multiplikative Strukturen. Und Leute, die da reinsteigen und die einfach eine Sehnsucht und ein Interesse dafür haben, dass sich Dinge vervielfältigen im Reich Gottes. Ja? Und das Reich Gottes ist immer Teamwork. Immer. Immer Teamwork. Es geht nie um einen allein. Selbst Jesus, ich meine, er hat es ja wirklich drauf gehabt, ne? Hat sich 12 Leute gesucht und intensiv in die 3,5 Jahre investiert. Warum? Weil er wusste, was ich in sie reinlege, das soll sich multiplizieren. Und wir wollen als Ansgar Kirche bis zum Jahr 2020 uns als Gemeinden verdoppeln. Das war die Entscheidung 2014, nachdem wir gebetet haben, als Kirchenleitung gesagt haben, wir wollen das machen. Da waren wir 6 Gemeinden. 2020 12. Hört sich erstmal jetzt nicht so sehr viel an, aber es ist eine Verdoppelung, nicht wahr? Jetzt sind wir 7, dank Offenbach. Offenbach ist sozusagen neben reingekommen. Ja? Das haben wir ja nicht sozusagen, das war schön, aber ja, so. Deswegen ist die Frage, auch für euch in den Gemeinden, die Ältesten, denen sage ich das überall, wo ich hinkomme, die Ansagkirchen, denkt drüber nach, wo ihr auch Gemeinden gründen könnt. Vielleicht einfach auch jetzt nicht eine klassische Gemeindegründung nach dem Motto irgendwo, sondern einfach einen zweiten Gottesdienst an einem anderen Ort, der mit von den Ressourcen der Gemeinde mitgenommen wird. Hat viele Vorteile, sage ich gleich noch was zu. Und das würde ich auch als Gemeindegründung zählen, da bin ich nicht so. Sage ich, alles klar, ihr macht einen zweiten Gottesdienst in wo auch immer, ja, Gießen oder Siegen oder wo auch immer. Ja, super, sehr schön. So. Vielleicht schaffen wir das auch nicht bis 2020, aber wisst ihr, wir wollen uns bewegen und ich glaube, dass wir wirklich eine gute Botschaft haben, die unters Volk muss und da können wir 1000 Gemeinden gebrauchen. Nur 1000 Gemeinden kriegen wir nicht, wenn wir irgendwann nicht mal anfangen, uns zu verdoppeln, versteht ihr? Das ist ganz einfach, kann man ausrechnen. Okay, Multiplikation, kann man viel zu sagen, mehr sage ich jetzt nicht. Zweitens, es ist multigenerational, das ist ein bisschen ein sperriges Wort, aber dann passt es mit dem Multi. Ja. Multigenerational heißt, in unseren Gemeinden, und das finde ich, ist eine Stärke, sollen sich Leute wohlfühlen, die kleine Kinder haben und Leute wohlfühlen, die graue Haare haben. Und beide profitieren voneinander. Eine Gemeinde von 0 bis 99, und wenn jemand 103 ist, nehmen wir ihn auch noch rein. Ja. Das ist okay. Wo man einfach sagen kann, eine Gemeinde, in der eine Bandbreite ist, keine Hippie-Juppie-Hipster-Church, ja, sondern eine Gemeinde, wo echt alle auch mit reinpassen, mit reingenommen werden. Dass es hier und da auch so Szene-Gemeinden und solche Sachen gibt, das ist in Ordnung. Das, ja. Aber ich träume eher von einer Gemeinde, die langfristig auch Stabilität hat. Und das ist eine Gemeinde, wo alle Altersgruppen vertreten sind und auch gefördert werden in ihrem geistlichen Leben. Und was für ein Segen ist es, in einer Gemeinde zu sein, wo du viele Leute hast, die reif im Glauben sind und andere begleiten können. Es ist ein Segen, ja, für beide Seiten, auch für die, die reif sind und was geben können. Okay, multigenerational. Dann multikulturell. Alex hat ja schon Werbung gemacht für Jesus Unites, geht dahin. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir da neu denken und auch nicht denken hier, das macht ja die Ansagkirche Marburg schon, das ist sozusagen unsere Multikulti-Ansagkirche und das müssen wir ja dann nicht machen. Da sage ich, nee, vielleicht geht Marburg einen besonderen Weg, aber wir können auch uns überlegen. Ich habe auch bei uns in der Gemeinde gesagt, ich wünsche mir, dass wir so Stangen haben an der Breitseite des Gottesdienstes, wo die Fahnen von jedem Land drauf sind, wo jemand mal geboren wurde oder herkommt. Weißt du, was das mit dir macht, wenn du in so eine Gemeinde kommst und da hängt deine Fahne? Ja? Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Wir Deutschen haben ja ein bisschen gebrochenes Verhältnis zu unserer Fahne, wobei seit dem Sommermärchen 2006 ist es ja besser. Aber grundsätzlich, es macht was mit dir, wenn du deine Fahne da hängen siehst und sagst, ey, hier gibt es Leute, die kommen aus meinem Land und die sind hier willkommen, die dürfen hierher sein. Und ich glaube, dass es eine Gemeinde auch stark macht, wenn man mehrere Nationen, Kulturen auch in ihren Stärken zusammenbringt. Eine rein deutsche Gemeinde, die immer pünktlich ist, gut organisiert, was man uns Deutschen so nachsagt, ja? Das wäre ein bisschen steril, ja? Ja, da kann ich auch zum Arzt gehen, da muss ich nicht in die Gemeinde gehen, ja? So. Aber ein bisschen lateinamerikanisches Flair, ja? Ein bisschen afrikanische Rhythmen, ja? Ein bisschen, ja, asiatische Kochkunst oder was auch immer, oder Kampfkunst, ja? Irgendwie so, ja? Das gibt Würze ins Leben der Gemeinde. Und ich glaube, dass es immer auch eine Herausforderung ist. Ich glaube, das kostet was, aber ich glaube, es ist langfristig stabiler. Und es ist einfach auch toll, wenn dann Leute aus anderen Kulturen, anderen Nationen kommen, die dort Leute finden, die ihre Sprache sprechen. Ja, ist einfach schön. Wer von euch mal länger im Ausland gelebt hat, weiß, wie schön es ist, dann immer jemanden zu treffen, der deine Sprache spricht. Ja? So sehr du das Land magst. Und letztens, das ist nochmal ein bisschen was auch zum Ersten, aber es geht darüber hinaus, ist für mich multilokal. Mit multilokal meine ich eine Gemeinde, die sich an mehreren Standorten trifft. Es wird zunehmend weltweit so gelebt in den letzten 15, 20 Jahren. Es ist so ein Trend, der kommt, dass man sagt, man hat eine starke Muttergemeinde und diese eine Gemeinde trifft sich an mehreren Orten. Und man kommt zusammen, um dort auch Gottesdienst zu feiern, und das ist ein Faszinosum. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch hier in Wetzlar erlebt, aber ich kenne das aus Hamburg. Unsere Gemeinde ist in Barmbek Süd, das ist relativ zentral, und du kannst eine Stunde in die Gemeinde fahren aus einigen Gegenden, was echt ein langer Weg ist. Stunde schon, ja, so. Und das ist unheimlich schwer, Leute aus meiner Nachbarschaft dann, wenn ich so eine Stunde Fahrt habe, in diese Gemeinde zu bringen. Es ist fast unmöglich. Wenn ich aber einen Gottesdienst bei mir 5 Minuten um die Ecke hätte, das wäre viel leichter. Und das zeigen Studien, dass es viel leichter ist, Leute einzuladen, die so lokal wohnen. Und ich glaube, dass in diesem Konzept der multilokalen Gemeinde ganz viel Segen liegt, den wir entdecken können, weil auch diese kleine lokale Gemeinde sich um Einzelne vor Ort kümmern kann und viele Ressourcen der größeren Gemeinde mitnutzen kann, also nicht alles selbst machen muss. Ja? Verwaltung, Buchhaltung und andere Dinge können alle über diese Zentralgemeinde laufen und entlasten die Gemeinde vor Ort, dass den Menschen vor Ort gedient werden kann. Man kann dann auch Predigten streamen oder so, aber das sind dann verschiedene Modelle, die sind dann eigentlich relativ nebensächlich. Das muss halt funktionieren, aber das ist eine coole Idee und das würde ich gerne voranbringen. Also diese 4 Multis, multiplikativ, multigenerational, multikulturell und multilokal. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, ich glaube, es ist ein guter Weg, dann bringen wir ein Schwungrad ins Laufen. Wisst ihr, was ein Schwungrad ist? Früher hatte man das so, was ich an der Nähmaschine unten mit drin oder so. Ein Schwungrad ist ein Rad, das Masse hat, was sehr schwer ist. Und am Anfang sehr langsam in Bewegung kommt. Aber wenn es mehr Momentum gewinnt, wird es immer schneller. Es braucht immer weniger Kraft, um es auch in Bewegung zu halten. Und irgendwann bekommt es fast so eine Eigendynamik, dass es ganz viel zum Laufen bringt. Und am Anfang sieht man noch ganz wenig. Und ich glaube, dass Erweckungen und auch eine Reformation, geistliche Aufbrüche immer auch diesen Schwungrad-Effekt haben. Irgendwo fing es an und dann wurde es langsam in Bewegung gebracht und irgendwann war es nicht mehr aufzuhalten. Und das wünsche ich uns auch als Kirche und auch unseren Gemeinden, dass wir uns erwischen lassen sozusagen von dem Schwung des Heiligen Geistes und da einfach auch mit Beharrlichkeit und Freude dran drehen und irgendwann merken in 10, 15, 20 Jahren, wow, Großes hat der Herr getan, es hat sich so viel getan, es ist einfach nur schön, Teil einer Bewegung zu sein. Und noch sind wir keine Bewegung. Ich möchte es mal ganz deutlich sagen. Eine Bewegung zeichnet sich durch eine viel, viel größere Dynamik aus. Aber ich hoffe und bete, dass wir das erleben werden. Amen.